Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Salewski. Welche Risiken und welche Chancen entstehen, wenn wir unser Erbgut manipulieren? Das war bis vor kurzem im Wesentlichen eine hypothetische Diskussion, weil wir das technisch noch gar nicht konnten. Doch jetzt ist es soweit. Mit der Erfindung des sogenannten CRISPR-Cas-Verfahrens lässt sich das menschliche Genom einfach und präzise verändern. Und damit tun sich neue Welten auf.
Eines ist klar, CRISPR-Cas hat uns die lebende Natur in aller ihrer Größe und Komplexität offenbart wie nichts anderes zuvor. Allein schon deswegen ist es eine Jahrhunderterfindung. Bislang gab es kein CRISPR-Baby. Eine geneditierte Pflanze oder ein geneditierter Wurm können einfach beseitigt werden, wenn etwas schief geht. Aber ein menschliches Baby? Es besteht auf längere Sicht die Gefahr einer Zweiklassengesellschaft, also von normalen Menschen und abgegradeten Menschen, die sich uns normalen Menschen gegenüber überlegen fühlen könnten.
Vor 2 Jahren wurde das CRISPR-Cas-Verfahren erfunden. Seitdem sind die dystopischen Science-Fiction-Szenarien von neu geschaffenen, gesunden, vielleicht sogar perfekten Menschen in machbare Nähe gerückt. Bisher war es nur der lange Atem der Evolution, der uns Menschen über Jahrtausende hinweg langsam verändert hat. Jetzt können wir das selbst. Menschgemachte Evolution. Erbkrankheiten ausmerzen, schwache Knie durch starke ersetzen und vielleicht könnten wir uns ja auch noch ein bisschen schlauer und schöner machen. Was die Wissenschaft schon kann und was nicht und welche Gefahren und Fallstricke die CRISPR-Cas-Revolution mit sich bringt, das erklärt der Biochemiker Ernst Ludwig Winacker in seinem Vortrag. Er hat ihn am 22. September 2017 auf der Jahresversammlung der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina in Halle an der Saale gehalten. Der Titel? Evolution. Natürlich oder von Menschenhand.
Ich selbst gehe sehr gerne in Naturkundemuseen, zum Beispiel die in Berlin, Frankfurt, New York oder Paris. Denn bei einem Besuch erlebt man die ungeahnte, die unvorstellbar große Vielfalt von Farben und Formen in der Natur, die ein Zoo mit lebenden Tieren niemals darstellen kann. Am deutlichsten zeigt das vielleicht die große Galerie der Evolution im Pariser Museum für Naturgeschichte. Das ist das eine, aber genauso wichtig ist ein solcher Besuch, weil er den Besuchern zeigt, die Grundlagen der darwinischen Theorien und sie ihnen quasi wie von selbst zu Augen führt. Die darwinischen Theorien basieren auf der Vererbung, der Variabilität und der natürlichen und der sexuellen Auslese. Ein wunderbares Beispiel sind die Pfauenvögel, wie hier der Perlenpfau. Das Huhn links unten da ist nur 70 cm lang, der Hahn über 2,70 m. Das unscheinbare Weibchen aber hat das Sagen. Sie sucht sich einen Hahn aus, dessen Federkleid ihr besonders gut gefällt. Bei der nachfolgenden geschlechtlichen Vereinigung kommt es zu einem zufälligen Austausch von genetischem Material zwischen männlichen und weiblichen Chromosomen, auf Neudeutsch Crossing Over. Die Nachkommen, die dabei entstehen, sind immer Mosaike. Sie sehen daher immer ein wenig anders aus. Selten aber doch immer wieder entsteht dabei ein Hahn mit einem schöneren oder prächtigeren Federkleid als das seiner Vorfahren, an dem wiederum ein Weibchen besonderen Gefallen findet und so fort. Wenn durch irgendeinen äußeren Anlass die Nachkommen von der Elterngeneration getrennt werden, entwickelt sich vielleicht mit der Zeit eine neue Subspezies. Auf diese Weise entstehen immer wieder neue Verzweigungen der existierenden Stammbäume. Herkunft und Zufall sind also beides wichtige Elemente der darwinschen Vererbungslehren. Zusammengenommen erklären die genannten Vorgänge, dass und wie alle lebenden Organismen irgendwie miteinander verwandt sind und wie das Leben nur ein einziges Mal erfunden werden musste, vor knapp 4 Milliarden Jahren. Die Frage, die ich in diesem Vortrag beantworten möchte, ist die, ob und gegebenenfalls wie diesem allein dem Zufall unterworfenen Evolutionsprozess bei uns selbst nachgeholfen werden könnte. Mit unserer lebenden Umgebung versuchen wir Menschen das ja schon lange. Man denke nur an die Domestizierung der Wildtiere zu Nutztieren oder der Wildpflanzen zu Nutzpflanzen. Beides begann vor 10.000 Jahren. Deshalb versuchen auch einige Gelehrte, das sogenannte Anthropozän, also das Erdzeitalter, das im Wesentlichen durch unsere Spezies bestimmt ist, an diesem Zeitpunkt festzumachen. Andere sehen den Beginn erst mit der industriellen Revolution, also dem Anstieg der Treibhausgase und der Verdrängung der natürlichen Vegetation. Diese Domestizierungen waren mühsame, weil zeitraubende Prozesse, denn es galt ja darauf zu hoffen, dass unter den Nachkommen von gezielten Kreuzungen irgendwann einmal solche mit verbesserten Eigenschaften auftauchen. Diese konnten dann weiter gezüchtet werden. Das gelang aber nur mit ganz wenigen der größeren Tiere, Hund, Pferd, Rind, Schwein und Ziege. Sehen Sie, das ist das belgische Kalbblut, fotografiert letzten Sonntag beim Einzug der Wirte im Oktoberfest. Das sind ganz liebe und zahme Tiere. Die sind domestiziert. Hannibals Elefanten, meine Damen und Herren, waren nicht domestiziert, sondern nur gezähmt. Um die Altphilologen hier an das Thema zu begeistern. Livius, hm? Großes Latinum. Der Prozess der Züchtung, übrigens wollte ich noch sagen, liebe Schülerinnen und Schüler, Sie sitzen da oben auf der Galerie, das klingt vielleicht etwas abschätzig, aber im Musikvereinssaal in Wien, Neujahrskonzert, kosten die Karten auf der Galerie sehr viel mehr als die Karten im Parkett. Das sehen Sie daran, dass der Bundespräsident der Österreichische immer auf der Galerie sitzt, wie auch immer. Also, zurück zur Züchtung. Der Prozess der Züchtung auf bestimmte Merkmale hin ist also extrem langwierig. Man muss ja immer auf die Ausprägung eines Phänotyps warten, also auf das erwachsene, geschlechtsreife Tier oder die ausgewachsene, neue Pflanze. Erst dann kann man entscheiden, ob dieser oder jener Organismus weiter in die Zucht gehen soll oder nicht. Tatsächlich ist es aber der Genotyp, das Erbgut oder das Genom, dem alle Züchtung zugrunde liegt. Das Genom bestimmt die Fellfarbe eines Nutztiers oder den Zuckergehalt der Zuckerrübe. Das Genom wurde aber erst Mitte des vergangenen Jahrhunderts als solches überhaupt erkannt und blieb zunächst ein Buch mit 7 Siegeln. Heute liegt das alles hinter uns. Heute können wir die Informationen des Erbguts frei lesen, und zwar immer schneller und immer preiswerter. Selbst das Lesen eines gesamten menschlichen Genoms mit 3 Milliarden Bausteinen ist längst Routine und in wenigen Stunden zu Preisen von unter 1.000 Euro zu haben. Seit wir uns der Bedeutung des Erbguts für Struktur und Funktion allen Lebens bewusst sind und weil uns moderne Technologien diese Informationen gewissermaßen zu Füßen gelegt haben, ist es der große Wunschtraum der biologischen Wissenschaften, diese Informationen zu entschlüsseln, möglichst gezielt und Baustein für Baustein. Lange Zeit hindurch blieb dieser Wunsch nach gezielten Eingriffen in das Genom eine schier unlösbare technologische Aufgabe. Bis zum Aufkommen der CRISPR-Cas-Technologien im Jahre 2012. Wir werden im Laufe dieser Konferenz hören, dass es auch schon vorher einige Genomeditierungswerkzeuge gab, wie sogenannte Talens zum Beispiel, was sehr wichtig. Aber irgendwie schlägt CRISPR-Cas sie alle. Über einen Umweg in die Welt der Bakteriengenome und die ihnen innewohnenden antiviralen Immunitätsmechanismen gelang es Emmanuel Charpentier, einen Werkzeugkasten zu entwickeln, der das angestrebte Genomeditieren ermöglicht. Nur 5 Jahre nach der Erfindung dieses Werkzeuges hat es einen beispiellosen Siegeszug durch die Laboratorien dieser Welt angetreten. Es ist eine Bonanza für die biologische Grundlagenforschung. Ihre Präzision ist möglicherweise noch nicht optimal, wird aber unablässig verbessert. Bislang gab es kein CRISPR-Baby, jedenfalls soweit ich weiß. Trotz aller Bedenken, auf die ich noch zu sprechen komme, wird viel darüber spekuliert, wo denn eine menschengemachte Evolution bei unserer Spezies ansetzen könnte, in welcher Richtung sich das Feld bewegen wird, um zu einer Verbesserung der Conditio Humana zu kommen, zu einem bloßen Upgrade oder gar zu einem neuen Menschen, wie ihn gemäß Stephen Hawking vielleicht brauchen, um Exoplaneten zu besiedeln. Da kommen wir die Astrophysiker. Dieser Wunsch mag merkwürdig anmuten. Im darwinschen Sinne nämlich sind wir jetzt schon eine Erfolgsgeschichte. Nicht nur unsere hominiden Vorfahren konnten unseren Siegeszug nicht aufhalten, sondern auch alles andere, was da keucht und fleucht. Im Gegenteil, nie war die Aussterberate in den vergangenen 65 Millionen Jahren größer als heute. Manche sprechen von unserer Zeit als derjenigen des sechsten großen Aussterbens der Erdgeschichte. Nicht nur irgendwelche Nischen ist es uns gelungen zu besetzen, sondern die gesamte Erde ist uns untertan geworden. Das alles ist außerordentlich schnell gegangen und basiert vor allem auf unserer Sprache und unseren intellektuellen Fähigkeiten. Diese beiden Faktoren haben es ermöglicht, uns auch im schwierigsten Umfeld als Selektionsgewinnler durchzusetzen. Angesichts einer Pockenepidemie brauchen wir nicht zu warten, bis sich in unserem Genom eine gewisse Resistenz entwickelt. Nein, unser Großhirn ermöglicht es uns, einen Impfstoff zu entwickeln. Trotz allem gibt es in unserem Genom auch genetische Veränderungen, deren Ursprung manchmal lange zurückliegen. Zum Beispiel die Ausbreitung des Gens, das es Europäern erlaubt, auch als Erwachsene Milch zu trinken. Die entsprechende Genvariante der Laktase gibt es seit ca. 8000 Jahren und erlaubt es derzeit ca. 80% der Europäer, aber nur knapp 30% der Bevölkerung in Afrika, Milchzucker im Magen zu spalten. Die Laktoseintoleranz ist kein wirklich schwerwiegender Mangel. Er wird daher auch kaum als Fall für das Genomeditieren angeführt. Unter den Defiziten, die es bei uns heutigen Menschen gegebenenfalls zu beseitigen gilt, werden immer als erstes die monogenen Erbkrankheiten genannt, also Sichelzellanämie, Mukoviszidose, Duchennesche Muskeldystrophien, spinale Muskelatrophien, Huntington'sche Chorea und viele, viele Jahrtausende mehr. Die häufigste dieser Krankheiten ist wohl die Sichelzellanämie. Circa 50 Millionen Menschen weltweit tragen eine defekte Variante des zugrunde liegenden Gens, des Hämoglobin-Gens, roter Blutfarbstoff. Sie werden aber die Sichelzellanämie nicht bekommen. Dazu bedarf es beider defekter Varianten, also zweier Partner mit je einer defekten Allele, wie man solche Varianten auch nennt. In den USA, wo die Krankheit am häufigsten vorkommt, insbesondere in der schwarzen Bevölkerung, läuft dies auf etwa eine erkrankte Person unter 1000 hinaus. Die Anteile sind bei den anderen Erbkrankheiten viel geringer, um ein Vielfaches geringer. Aber das Leid für die Betroffenen ist sehr groß und entsprechend der Druck, diese Genvarianten loszuwerden. Unsere genomischen Photoshop-Aktivitäten müssen sich aber nicht auf die monogenen Erbkrankheiten beschränken. Aktuelle Beispiele aus dem Jahrmarkt der modernen Genetik reichen von der Beseitigung chronischer Schlafstörungen über die Verlängerung unserer Lebenszeit bis hin zum Brustkrebs. Viele dieser Gene betreffen Krankheitsbilder, Syndrome oder Phänotypen, an deren Ausprägung nicht nur ein einziges Gen, sondern mehrere Gene beteiligt sind, manchmal Hunderte. Ich rede von Körpergröße, Intelligenz, Schizophrenie, Bluthochdruck oder Autismus. Im Falle des Autismus wird deren Anzahl derzeit auf ca. 800 geschätzt. Welche das sind oder sein könnten, wird durch sogenannte Assoziationsstudien ermittelt. Man vergleicht die Genome von Tausenden und Abertausenden Patienten mit oder ohne entsprechende Krankheiten und ermittelt daraus die Häufigkeit des Auftretens bestimmter Genvarianten und deren Beitrag zum fraglichen Krankheitsbild. Leider entsprechen solche Korrelationen nicht immer Kausalitäten, also unmittelbaren Zusammenhängen zwischen Ursache und Wirkung. Es ist daher nötig, wenn man solche Gene finden will, Korrelationen mit anderer Evidenz zu untermauern, um echte Kausalitäten zu identifizieren. Als allererstes muss die Statistik stimmen. In einer der ersten sogenannten Assoziationsstudien der beschriebenen Art hat man vor ziemlich genau 10 Jahren, als die notwendigen Technologien erstmal zur Verfügung standen, jeweils 2000 Patienten mit Diabetes Typ 1 und 2, mit bipolaren Erkrankungen, rheumatoider Arthritis und hohem Blutdruck, mit den Genomen von 3000 gesunden Probanden verglichen. Im Falle des hohen Blutdrucks war in dieser Analyse nichts zu sehen. Als hätte man gar keine genetischen Komponenten oder eben sehr viele, die jede für sich in nur sehr geringem Maße zum ganzen Krankheitsbild beitragen. Inzwischen konnten in sehr viel größeren Studien bestätigt werden, dass mehr als 100 Regionen entlang unseres Genoms mit hohem Blutdruck assoziiert sind. Es wird nicht leicht werden, unter diesen auch pharmazeutisch relevante Gene zu finden. Dazu stehen aber verschiedene Versuchsansätze zur Verfügung. Ich will nur ganz wenige Beispiele bringen. Im Falle einer vergleichsweise häufigen Form des Autismus, häufig heißt hier, wenn Sie gleich sehen, nur 1% aller Fälle, aber das ist schon die zweithäufigste, gelang die Verknüpfung zwischen Genotyp und Phänotyp aus Vergleichen genomischer Sequenzen nicht zwischen gesunden und kranken Probanden, sondern zwischen Schimpansen, Hominiden und heutigen Menschen. Es heißt immer, dass die genetische Identität zwischen uns und den Schimpansen 99,9% beträgt. Das ist auch richtig, aber eben nur ein Mittelwert. Es gibt Regionen, zum Beispiel auf dem kurzen Arm des Chromosoms 16, in der wir heutigen Menschen 6 bis 8 Kopien eines bestimmten Gens tragen. Neandertaler, Denisovans und Schimpansen aber nur jeweils 2. Die hohe Kopienzahl ist erst nach der Abspaltung von Homo sapiens, von der Entwicklung der anderen Hominiden vor ca. 280.000 Jahren entstanden und hat uns offensichtlich einen evolutionären Vorteil verschafft. Der besonderen Form von Autismus, um die es hier geht, also wie gesagt 1% aller Fälle, fehlt dieses Gen vollständig, während gesunde Probanden immer mindestens 4 Kopien aufweisen. Das Produkt übrigens des in Frage stehenden Gens mit seinen 4 Kopien hat etwas mit dem Stoffwechsel von Eisen zu tun. Ob die hier untersuchte Form des Autismus mit Eisengaben behandelt werden könnte, wird derzeit untersucht. Aber der Fall, deswegen erwähne ich hier, ist ein Beispiel dafür, wie weit entfernt im Stoffwechsel ein Gen und sein Produkt vom Phänotyp sein können, wie er sich am Ende manifestiert. Ein anderer Weg, den molekularen Hintergrund einer Mutation auf die Schliche zu kommen, ist die Analyse des dem fraglichen Gens zugrunde liegenden Protein. Im Falle des Sichelzellhämoglobins ist dem großen Linus Pauling 2 Nobelpreise schon 1947 gelungen. Er hatte dabei eine sehr glückliche Hand. Heute wissen wir, dass weniger als 10% der mit Krankheiten assoziierten Mutationen in sogenannten kodierenden Bereichen liegen. Über 90% daher in Abschnitten des Genoms, die nur für die Kontrolle der Genwirkung verantwortlich sind, aber eben nicht für Proteine. Bleibt der Ausweg über sogenannte Modellorganismen wie die Taufliege, Zebrafisch, Maus oder Wurm, haben wir heute Morgen auch schon gehört. Auch Nietzsche, auf den ich noch kommen werde, war hier durchaus auf der Höhe der Zeit. Also sprach Zarathustra, da heißt es, ich zitiere, ihr habt den Weg vom Wurme zum Menschen gemacht und vieles ist in euch noch Wurm. Einst wart ihr Affen und auch jetzt ist der Mensch mehr Affe als irgendein Affe, so Nietzsche. Doch zurück zu den Modellorganismen. Das Arbeiten mit ihnen ist natürlich heute weit verbreitet. Ein berühmtes Beispiel, das schon lange vor den heutigen Möglichkeiten entstand, ist die Onkomaus. Ihrem Genom wurde mittels eines Virus als Genfähre ein damals gerade entdecktes Krebsgen eingebaut, dessen Anwesenheit entsprechende Mäuse sehr viel anfälliger für Brustkrebs machten. In den vergangenen 30 Jahren wurden Hunderte von Krebsgenen in Mäusegenome eingeführt, um auf diese Weise die unterschiedlichsten Krebsformen nachzustellen. Krebs ist eine genetische Krankheit. Und immer durch Ausfälle oder Überaktivitäten diverser Krebsgene verursacht. Mäuse sind nicht Menschen, auch nicht kleine Menschen, aber in Sachen Krebsentstehung durchaus als Modellsysteme geeignet. Zielführender wäre es aber auf jeden Fall, ähnliche Knockout- oder Knock-in-Situationen beim Menschen selbst zu schaffen bzw. zur Verfügung zu stellen. Da sich Experimente dieser Art verbieten, stellt sich die Frage, ob die Natur sich nicht selbst solche Konstellationen geschaffen hat. Im Prinzip scheint das wegen der geringen genetischen Verwandtschaft in der europäischen Bevölkerung zum Beispiel extrem unwahrscheinlich. Es wäre ein ausnehmend seltener Zufall, dass sich 2 Partner zusammenfinden, die in ein und demselben Gen eine sogenannte K.O.-Mutation besitzen. Gibt es, aber ist selten. Anders in islamischen Bevölkerungsschichten. So ist es in der pakistanischen Gesellschaft üblich, Cousinen oder Vettern ersten Grades zu heiraten, was sich darin ausdrückt, dass in England lebende Pakistaner, fast 1 Million, nur 3% aller Neugeborenen stellen, aber mehr als 1/3 der in England mit genetischen Defekten geborenen Kinder. In einer breit angelegten Studie von gut 10.000 Personen mit pakistanischem Hintergrund wurden danach 1.000 Gene identifiziert, gut 1.000 Gene, die in entsprechenden Personen in beiden Genvarianten defekt sind, also echte Knockouts sind. Einige dieser Gene haben zum Beispiel mit dem Fettstoffwechsel zu tun. Ihr Ausfall erlaubt eine schnellere Umsetzung von Blutfetten. Inzwischen hat man mit solchen Studien sehr viel mehr solcher Gene identifiziert. Es bleibt die Hoffnung, dass in der Tat das noch weitergeht. Das Verfahren ist natürlich beschränkt auf solche Gene, deren Verlust noch mit dem Leben vereinbar ist. Außerdem ist davon auszugehen, dass Gene, die mit höheren kognitiven Leistungen des Menschen verknüpft sind, also Sprache, Bewusstsein, Gedächtnis, Musikalität, auf diese Weise kaum zu finden sein werden. Ein Ausweg, der in anderen Naturwissenschaften gegangen wird, ist die Synthese entsprechender Eigenschaften oder Systeme. Als ich selbst, einer von 51 Doktoranden, zwischen 1965 und 1968 an der chemischen Synthese von Vitamin B12 beteiligt war, galt als Beweis für die Struktur alleine die Synthese aus einfachen bekannten Vorläufern. Das will ich Ihnen jetzt hier ersparen. Physikalische Messungen aller Art haben natürlich geholfen und die Arbeit erleichtert. Aber die entscheidende Frage, warum das Vitamin so aussieht, wie es aussieht, war nur durch schrittweise Synthese zu beantworten. Diese Aufgabe stellte damals ungeahnte Anforderungen an die synthetische organische Chemie der damaligen Zeit. Aber sie wurde gelöst. Die Frage ist, ob man diesen Weg der Synthese auch in der Biologie beschreiten kann. Ja, beschreiten soll. Es wird versucht. Kürzlich erschien eine Arbeit, in der die Synthese eines ganzen Hefegenoms, Bäckerhefe mit seinen 15 Chromosomen, beschrieben wurde. Auch in diesem Fall geschah das nicht aus praktischen, sondern ganz grundsätzlichen Erwägungen. Warum sehen die Chromosomen so aus, wie sie aussehen? Warum sind es nicht 14 oder 16? Ließ es sich aus einer solchen Analyse etwas lernen über das menschliche Genom, auch wenn dieses 1000-mal größer ist? Ein Projekt zur Synthese des menschlichen Genoms ist in Arbeit übrigens. Aber wir stehen ja noch ganz am Anfang, immerhin einer zentralen Frage der modernen Biologie, auch im Sinne dieses Themas. Nun steht es nirgends geschrieben, dass man biologische Systeme mit Komponenten aus Kohlenstoff, Sauerstoff, Stickstoff und Phosphor nachstellen muss. Warum nicht auch mit Silizium? Tatsächlich ist künstliche Intelligenz dabei, auch die wissenschaftliche Forschung zu transformieren. Ich meine nicht so sehr die Supercomputer, die jeden, auch den besten Schachspieler oder neuerdings sogar Poker- oder Go-Spieler besiegen. Vielmehr gibt es heute Beispiele direkt aus dem Umfeld der Forschung. In der Pharmaindustrie zum Beispiel wird seit langem daran gearbeitet, Bakterien zur Produktion interessanter Wirkstoffe heranzuziehen und die entsprechenden Produktionsstämme zu optimieren. Dabei müssen die Gene jedes einzelnen Syntheseschritts mutiert und dann diejenigen Varianten identifiziert werden, die in der Summe zu erhöhten Ausbeuten führen. Das klingt geradlinig und überschaubar einfach. Ist es aber nicht, da die Genome, auch die von Bakterien, komplex und daher für unerwartete Abweichungen gut sind und von der erwarteten Reaktionsfolge abweichen. Es ist ein wenig wie eine Bergbesteigung. Wer das Ziel zunächst aus größerer Distanz sieht und meint, die Besteigung des ersten größeren Hügels müsse bereits zum Ziel führen, ist meist auf dem Holzweg. In der Praxis bedarf es dazu meist größerer Umwege. Mit anderen Worten, die Erkennung unerwarteter Genkombinationen, die auf dem Weg der Stoffwechseloptimierung zum Ziel führen. Wer auf solch verschlungenen Pfaden Erfolg haben will, muss immer genau wissen, wo er gerade ist. Er muss die Orientierung behalten. Dafür sind lernfähige Roboter besser geeignet als Menschen, auch wenn die Roboter, die am Ende Erfolg haben, nicht wirklich wissen, warum. Mit anderen Worten, die Biochemie hinter der von ihnen gefundenen Lösung nicht verstehen. Aber Hauptsache, die Ausbeute stimmt. Die künstliche Intelligenz wird uns voranbringen, weiter vielleicht, als uns lieb ist oder lieb sein kann. Schon jetzt ermöglicht es uns Google und anderen, uns wesentlich besser zu erkennen, als wir selbst es tun. Denken Sie nur an die tragbaren Sensoren oder Monitore, die biometrische Daten aufzeichnen und daraus entsprechende Schlussfolgerungen ziehen, beispielsweise zu unserer augenblicklichen Lebenserwartung oder unsere Lesepräferenzen. Es mag schon sein, dass das menschliche Gehirn mit der Umwandlung von riesigen Datenmengen in brauchbare Informationen alleine nicht mehr fertig wird und daher diese Arbeit den Robotern überlässt. Aber bringt dies und Ähnliches uns dem Verständnis unserer kognitiven Leistungen näher, die uns als Spezies Homo sapiens charakterisieren und die wir dann gegebenenfalls verbessern wollen? Der Versuch einer Antwort auf diese Frage ruft diejenigen auf den Plan, die direkt und unmittelbar mit menschlichen Embryonen glauben, arbeiten zu müssen. Und diejenigen, die davon ausgehen, dass diese Verbesserungen tatsächlich möglich sind und die nun endlich den Traum nach dem Übermenschen verwirklicht sehen. Der Reihe nach. Anfangs August dieses Jahres, darauf haben Sie, Herr Schütte, hingewiesen, wurden Arbeiten einer Arbeitsgruppe der Oregon Health and Science University bekannt, in denen gespendete Eizellen mit Spermien eines heterozygoten Spenders befruchtet worden war, der an einer erblich bedingten Herzmuskelschwäche leidet. Bei dem also die Hälfte der Spermien mit einer mutierten Form des entsprechenden Gens versehen war. Gleichzeitig wurde CRISPR-Cas-Protein in die Zellen injiziert, oder der Proteinkomplex. Im Ergebnis trugen 42 der insgesamt 48 injizierten Embryonen in allen Zellen die entsprechende Wildtyp-Variante der Eizelle. Was übrigens die Daten nicht hergeben. Wer das Paper genau liest, merkt sofort, dass es sehr oberflächlich ist. Angesichts der Bedeutung des Experiments, ein schlechtes Paper, angesichts der Bedeutung des Experiments hätte man schon erwartet, dass nicht nur die Abwesenheit des mutierten Gens bewiesen wird, sondern auch die Anwesenheit der neuen, gesunden Variante. Das ist versäumt worden. Wie dem auch sei, unerwünschte Nebeneffekte wie Einbauten an der falschen Stelle oder eine Mosaikbildung wurden nicht beobachtet. Die Embryonen wurden im 4- bis 8-Zellstadium untersucht und dann verworfen. Im Prinzip aber waren sie in einem Stadium, in dem sie auch in einer Gebärmutter hätten eingesetzt werden können. In den USA sind Manipulationen an menschlichen Embryonen erlaubt, solange die genveränderten Embryonen nicht ausgetragen werden. In Deutschland sind sie gemäß Embryonenschutzgesetz von 1990 bei Strafe verboten. Ende März dieses Jahres, darauf ist schon hingewiesen, hat eine Arbeitsgruppe der Leopoldina, einige der Mitglieder sind hier, ich eingeschlossen, ein Diskussionspapier veröffentlicht, in dem eine Öffnung des Embryonenschutzgesetzes verlangt wird, um wenigstens mit sogenannten verwaisten Embryonen arbeiten zu dürfen. Solche Embryonen entstehen als Nebenprodukte bei der In-vitro-Fertilisation, wenn die Superovulation mehr Embryonen liefert, als es der Gesetzgeber erlaubt, in eine Gebärmutter einzupflanzen. Mehr als 3. Das kommt vor. Die Natur hält sich nicht an das Verfassungsgericht. Sie werden tiefgefroren, um schließlich beseitigt zu werden. Mit diesen Embryonen wäre es möglich, die sehr frühe Entwicklung des Menschen etwa in den ersten 14 Tagen zu studieren, in einer Phase, in der entscheidende Weichen für alles spätere Geschehen gestellt werden. Wir werden davon im Laufe der Tagung hören. Also oben und unten, rechts und links, und vorne und hinten. Wir hatten uns eine breite öffentliche Diskussion unseres Anliegens gewünscht. In den Medien gab es eher bescheidene Reaktionen, fand ich jedenfalls, meist negative Art, eben das übliche, altbekannte. Mit der Diesel- und Eierkrise geht das Ganze dann in Vergessenheit. Ob das Thema nach den bevorstehenden Wahlen wiederbelebt werden kann, wird man sehen. Wichtig wäre dies auch und vor allem als Signal für Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler, die sich andernfalls von einem ganz entscheidenden und zukunftsträchtigen Arbeitsgebiet ausgeschlossen sehen. Ich gucke auch nach oben. Uns ging es bei unseren Forderungen übrigens nicht um die Erzeugung von CRISPR-Babys, denn es gibt viele Gründe, warum man solchen Versuchen kritisch gegenüberstehen muss. Zum einen steht eine Alternative zur Verfügung, nämlich die Präimplantationsdiagnostik, genannt PID. die aus einer Anzahl von Embryonen diejenigen herauslesen kann, die den jeweils fraglichen Defekt tragen bzw. nicht tragen. Das ist heute schon Routine. Die PID müsste übrigens auch bei den in Oregon erzeugten Embryonen zur Anwendung kommen, denn obwohl die Ausbeuten an korrekt veränderten Embryonen hoch waren, 42 aus 58, also 70%, sind sie natürlich längst nicht quantitativ. Andere Hürden sind die Embryonen selbst. Ihre Herstellung durch Superovulation ist keine einfache Prozedur und für die betroffenen Frauen nicht risikolos. Erlaubt ist sie nur, wenn die so gewonnenen Embryonen zum Zwecke der Einleitung einer Schwangerschaft gewonnen werden und schon gar nicht zu Forschungszwecken. Mit dem Hinweis auf die Würde der Frau und ihre körperliche Unversehrtheit habe ich diese Argumentation auch immer geteilt. Bald könnte diese Einschränkung jedoch hinfällig werden. Schon Ende letzten Jahres ist es japanischen Forschern gelungen, im System Maus Eizellen aus Zellen der Haut herzustellen, diese zu befruchten und nach Einpflanzen in eine Gebärmutter in entsprechende Mäuse zu generieren, die man da auch sieht, rechts unten. Es sollte nicht weiter schwierig sein, das, was in der Maus möglich ist, bald auf den Menschen zu übertragen. Allfällige Interessenten für Eizellen, von der Forschung bis hin zu Familien und Einzelpersonen, hätten dann einen unlimitierten Zugang zu Embryonen, mit allem, was das für die allein die In-vitro-Fertilisation bedeutet, auch für deren Kosten. Diese vielleicht schon bald zu erwartende Leichtigkeit des Zugangs zu menschlichen Embryonen, die uns bevorstehen könnte, macht eine Ablehnung des Genomeditierens nicht einfacher. Es bleiben für mich aber zwei schwerwiegende Einwände. Zum einen geht es um die Komplexität des Genoms. Was meine ich damit? Nehmen wir zum Beispiel die Sichelzellanämie. Wir wissen letztlich nicht, was geschieht, wenn ein einziges Gen in seinen Normalzustand zurückgeführt wird. Also Beispiel das Sichelzellgen in seine natürliche Variante. Auf den ersten Blick sieht dieser Versuch trivial aus. Er ist es aber nicht. Von der mutierten Sichelzellvariante wissen wir, dass ihre Expression eine gewisse Resistenz gegen schwere Verlaufsformen der Malaria verleiht. Das hat verschiedene Gründe. Einer davon ist, dass das Sichelzellglobin, aber nicht die natürliche Variante, als Aktivator einer Reihe anderer Gene fungiert. Eines davon produziert Kohlenmonoxid, was den Malaria-Parasiten das Leben schwer macht. Wer hätte das voraussehen können? Auch mit den heutigen Technologien wäre das nicht möglich. Welche anderen Gene das Sichelzellglobin gegebenenfalls aktiviert oder hemmt, ist ebenfalls völlig unbekannt. Angesichts der Größe des menschlichen Genoms einerseits und auch epigenetischer Phänomene, über die ich hier gar nicht rede, handelt es sich hier um einen enormen Unsicherheitsfaktor. Wir sollten auch nicht vergessen, welche Steuerungsleistung das Genom vollbringen muss. Aus einem einzigen Embryo organisiert ein und dasselbe Genom einen ganzen Menschen mit seinen Hunderten von Zelltypen, deren 20 Billionen Zellen jede für sich dasselbe Genom trägt. Dieses Genom ist 3 Milliarden Bausteine lang, wovon nur etwa 100 Millionen, 3% für Proteine kodieren. Die anderen 2,9 Milliarden sind allein Steuerungsleistungen vorbehalten. Zehntausende von Promotoren, wie wir das nennen, sind davon betroffen. In diesen Apparat hineinzufunken, ist auf dem gegenwärtigen Stand unseres Wissens unvertretbar. Ein reines Wabonspiel. Oder denken wir nur an die Labilität des Genoms. Da. In manchen Zelltypen, vor allen Dingen in Krebszellen, kann es gelegentlich zur Pulverisierung der Chromosomen kommen. Man spricht hier von Chromotrypsis. Warum das geschieht und welche Signale plötzlich für das Auseinanderbrechen von Chromosomen verantwortlich sein können, ist völlig unbekannt. Und schließlich, meine Damen und Herren, gewissermaßen als Wink mit dem Zaunpfahl, zurück zum Problem der vielen Phänomene und der vielen Krankheiten mit komplexem genetischen Hintergrund. Ein Hintergrund, der eben wegen so vieler beteiligter Gene gar nicht festzumachen ist. Ich denke an den schon diskutierten Autismus, Schizophrenie. Ich denke an Diabetes, Cholesterinspiegel, Autoimmunkrankheiten, rheumatoide Arthritis, aber auch morphometrische Merkmale wie Körpergröße, BMI oder Fettsucht. Haarausfall habe ich hier nicht genannt, weil da gibt es ja auch andere Mechanismen, wie Sie aus diesem Comic sehr schön sehen können. Nun, die diesjährige, meine Damen und Herren, die diesjährige Biennale in Venedig, die gerade fertiggegangen ist, wurde mit dem Film Downsizing eröffnet, in dem es um Menschen geht, die nur noch ein Achtel unserer Körpergröße haben und dadurch mit den Ressourcen dieser Erde viel besser auskommen. Science Fiction natürlich hat auch nicht den Goldenen Löwen bekommen, aber die komplexe Genetik der Körpergröße ist durchaus ein aktuelles Thema. Wie kommt es, dass hier so viele Gene beteiligt sind und dass diese auch noch über das ganze Genom verteilt vorliegen? Immerhin gibt es Hinweise darauf, dass die Vererbungsmuster natürlich nicht einfach dem Zufall unterworfen sind und, wenn auch in Grenzen, auch zelltypspezifische Gene betreffen. Dass also im Falle von Autismus oder Schizophrenie vermehrt Gene betroffen sind, die mit dem Nervensystem zu tun haben. Oder bei Autoimmunkrankheiten wie rheumatoide Arthritis entsprechende Gene des Immunsystems. Aber auch deren jeweiligen Beiträge bleiben extrem gering. Wie ließe sich das verstehen? Wahrscheinlich nur unter der Annahme, dass die Anzahl regulatorischer Netzwerke in unseren Zellen sehr viel größer ist als bisher vermutet. Etwas überspitzt gesagt, meine Damen und Herren, ist jedes Gen mit jedem anderen Gen verknüpft. Auch wenn das eine oder andere mit dem beobachteten Phänotyp wenig oder nichts zu tun zu haben scheint. Die Situation erinnert ein wenig an die Situation bei Klimafragen, bei denen der Schlag eines Schmetterlingflügels im fernen Japan ein Gewitter am Starnberger See auslösen kann. Ich war gerade am Starnberger See, wie ich das darüber nachgedacht habe. Der ist nicht so weit von uns. Zytoplasma und Genom verhalten sich demgemäß nicht viel anders als die Atmosphäre. Ein großes Kontinuum von Signalen, die miteinander verknüpft sind. Beides sind komplexe adaptive Systeme, die fernab vom chemischen Gleichgewicht sich durch Selbstorganisation und entsprechende Energiezufuhr aufrechterhalten. Wie solche Systeme, wenn wir auf das Genom zurückkommen, auf Störungen durch genetische Varianten reagieren, ist bislang nicht untersucht. Auch hier wird es Varianten geben, deren Effekte etwas mehr ausgeprägt sind als andere. Wenn deren Arbeitsweise verstanden ist, wird man sich an die weniger ausgeprägten Varianten heranwagen. Komplexe Systeme sind, wenn überhaupt, letztlich nur durch schrittweise Reduktion der Komplexität zu verstehen. Wie könnte das denn gehen? Ich denke, man müsste eine Liste von Voraussetzungen oder Bedingungen definieren, die auf jeden Fall erfüllt sein müssten, bevor man an die Schaffung eines CRISPR-Babys auch nur denkt. Es geht um zentrale Schaltkreise und ihre Dynamik, die für die Entstehung eines Menschen unverzichtbar sind. Die Arbeit an einer solchen Liste muss nicht unbedingt bei Null beginnen. Vieles ist ja schon bekannt und erreicht, aber meistens fehlt der systemische Blick. Von einem auch nur ansatzweisen Verständnis der Funktion des menschlichen Genoms sind wir weit entfernt. Wer also sind wir, dass wir diese Unwägbarkeiten bei der allfälligen Schaffung eines CRISPR-Babys einfach beiseite schieben könnten? Eine geneditierte Pflanze oder ein geneditierter Wurm können einfach beseitigt werden, wenn etwas schief geht. Aber ein menschliches Baby? Auch und gerade in der Wissenschaft ist es unverzichtbar, das Ende im Auge zu behalten, ja vom Ende her zu denken. Stattdessen sollten wir uns auf die Editierung der Genome somatischer Zellen, also von Zellen konzentrieren, die keine Keimbahnzellen sind und deren Mutation daher nicht auf Nachkommen übertragen werden. Das klingt vernünftig und aussichtsreich und wird bereits getan und wir werden davon hören. Außer plausiblen Alternativen wie der PID oder juristischen bzw. wissenschaftlichen Hürden, wie ich sie besprochen habe, stehen der Keimbahntherapie auch noch andere Probleme im Wege. Über religiöse Einwände will ich eigentlich nicht reden, außer vielleicht einen Satz Galileis zitieren aus einem Brief an Christina, Großherzogin der Toskana, aus dem Jahre 1615. Ich zitiere: Es ist die Absicht des Heiligen Geistes, uns zu lehren, wie man in den Himmel kommt, aber nicht, wie der Himmel sich bewegt. Diese Einsicht hat die Kirche in den letzten 400 Jahren kaum verinnerlichen können und dass ihr dies über die Embryonenforschung gelingt, ist auch nicht zu erwarten. Was mich allerdings an den neuen Entwicklungen auch stört, ist das wiederauflebende Gedankengut der Eugenik. Der Begriff stammt von Galton, einem Vetter von Charles Darwin aus dem späten 19. Jahrhundert. Er war beseelt von der Vorstellung, dass was für Blumen und Nutztiere funktioniert, auch für unsere Spezies nützlich sein muss. Wir unterscheiden seither positive und negative Eugenik, also das selektive Züchten auf gute Merkmale und das Ausgrenzen von Menschen mit genetischen Defekten. Negative Eugenik im schwärzesten Sinne haben die Nationalsozialisten betrieben. Unterstützt von linientreuen Wissenschaftlern und Ärzten wurden Hunderttausende von Menschen als lebensunwert charakterisiert, sterilisiert und ermordet. Wir als Deutsche tragen in diesem Umfeld eine besondere Verantwortung. Es geht letztlich um die Menschenwürde. Wer, wenn nicht wir Deutsche, muss sich dem hinter diesem Begriff stehenden Wertekanon gerade an den Grenzen unserer technologischen Handwerksmöglichkeiten immer bewusst sein und immer bewusst bleiben. Positive Eugenik betreiben wir alle mehr oder weniger bewusst, indem wir Partner suchen, die vielleicht gesund sind, mit denen wir uns auch kulturell identifizieren. Das war wohl schon immer so. Aber auch hier nähern wir uns einem Rubikon. Seit einiger Zeit ist es nämlich möglich, im Blut einer Schwangeren die DNA des Fötus nicht nur nachzuweisen, sondern auch zu sequenzieren. Durch dieses pränatale Testen wird man also nicht nur die offensichtlichen und gefürchteten Defekte wie Down-Syndrom nachweisen können, sondern auch defekte Gene, von deren Existenz man zunächst gar keine Kenntnis hatte. In einigen amerikanischen Krankenhäusern wird diese Technologie angeboten und führt bereits zu entsprechenden Abbrüchen. Auch auf diese Weise wird sich der Genpool des Menschen ändern. Es besteht auf längere Sicht die Gefahr einer Zweiklassengesellschaft, also von normalen Menschen und abgegradeten Menschen, die sich uns normalen Menschen gegenüber überlegen fühlen könnten. Eine andere Variante der positiven Eugenik ist der sogenannte Hyperrassismus, angetrieben durch das Sirenengeheul des CRISPR-Cas-Hypes, dem sie unkritisch zuhören und meinen, die Zukunft habe längst begonnen, sind die sogenannten Akzelleristen Betreiber einer Entwicklung, die auf eine Optimierung des Menschen abzielt. Akzelerationisten heißen sie, weil sie die genannten Entwicklungen nicht nur unterstützen, sondern sie sogar beschleunigen wollen. Dazu brauche es den Mut oder würden wir nicht sagen besser Arroganz einer sogenannten dunklen Aufklärung, die alles beiseite schiebt, was an Gesetzen und Moralvorstellungen, Ansätzen dieser Art entgegensteht. Sie wollen Sonderwelten und Monokulturen schaffen, in denen nur noch intelligente Menschen existieren, die nach ihrem Bilde geschaffen sind. So weit sind wir noch nicht, aber allein der Gedanke, dass wir in diese Richtung denken, macht mir Sorge. Denken wir nur an die Sprache eines Steve Bannon, des ehemaligen Chefstrategen von Präsident Trump, an seinen gegen die vermeintlichen Gefahren der Immigration aus Schwarzafrika und Mexiko gerichteten populistischen Nationalismus. Der Ku Klux Klan lässt grüßen. Dazu der Hass auf die international denkenden säkularen Eliten. Sie sind alles in diesem Sinne säkulare Eliten. Diese Ausgrenzungsstrategien tragen schnelle Früchte, siehe Charlottesville, schneller jedenfalls als erwartet. Gleichzeitig sind Leute wie, übrigens der verehrte Präsident gehört auch zu diesem Club, gleichzeitig sind Leute wie Elon Musk oder Mark Zuckerberg auf dem Wege zum Mars, in der Hoffnung, den Rest der Menschheit, wie die Zeit, ich zitiere, kürzlich schrieb, auf der von Umweltkatastrophen verwüsteten Erde zurückzulassen. So wirr und außerirdisch das alles klingt, so wichtig ist es, mit einer gewissen Standhaftigkeit unsere Tugenden als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu leben, wozu es auch gehört, die Grenzen zu erkennen und nicht den alten Ideen der Eugenik hinterherzulaufen. Verehrte Festversammlung, die Evolution des Menschen verläuft anders als die aller anderen Lebewesen. Sie ist vor allem getrieben durch die Ausbildung des präfrontalen Kortex, die vor circa 300.000 Jahren, ein bisschen weniger, begann. Dessen Erfindungsreichtum arbeitet ungebrochen und stellt gewissermaßen einen zweiten zusätzlichen Code dar, auf den sich unser Überleben stützen kann. Ich habe darüber gesprochen, wie dieser neuronale Urknall der anderen Stütze unseres Überlebens, dem Genom, seine Geheimnisse zu entreißen beginnt. Entsprechend groß ist die Aufregung über die ungeahnten Möglichkeiten des Genomeditierens. Das erinnert mich an eine Geschichte um Maurice Herzog, den großen französischen Alpinisten, den Erstbesteiger des Annapurna, verrückter Berg im westlichen Himalaya, des ersten 8000er überhaupt, der bestiegen wurde, am 3. Juni 1951. In seiner Beschreibung dieser Meisterleistung, die übrigens zu einem Bestseller wurde, 15 Millionen Exemplare verkauft, damals, schreibt er, so wichtig es ist, einen solchen extremen Berg zu besteigen, so wichtig ist es, lebend wieder herunterzukommen, um der staunenden Welt dieses Ereignis mitzuteilen und sich selbst dieser eigenen Leistungen zu vergewissern. Denn, so schließt er seinen Bericht, denn es gibt andere Annapurnas in unserem Leben. Der Hype um CRISPR-Cas ist gewissermaßen der Annapurna der modernen Biologie. Aber das ist natürlich erst der Anfang. Andere Annapurnas auf dem Wege zum Verständnis des menschlichen Genoms müssen und werden sich erfolgen. Aber der durch CRISPR-Cas bewirkte schnelle Wissensfortschritt zwingt uns auch dazu, Farbe zu bekennen. Farbe bezüglich dessen, was wir tun wollen, tun können und was nicht. Wo wollen wir die rote Linie ziehen? Bislang konnten wir uns in Sachen eines Upgrades des Menschen hinter technischen Mängeln verstecken, wie zum Beispiel Off-Target-Mutationen. Damit scheint es vorbei. Es könnte gehen. Es geht also um die Wurst. Es geht um unsere Integrität als Spezies. Ich persönlich halte die von mir beschriebenen Hürden für unüberwindlich. Ob andere dies auch so sehen und uns den zarathustraschen Übermenschen lehren, wird sich zeigen. Aber was auch immer geschehen wird, eines ist klar, CRISPR-Cas hat uns die lebende Natur in aller ihrer Größe und Komplexität offenbart wie nichts anderes zuvor. Allein schon deswegen ist es eine Jahrhunderterfindung. Vielen Dank.
Das war der Biochemiker Ernst Ludwig Linacker über die Folgen des neuen CRISPR-Cas-Verfahrens zum Editieren von Genen. Linacker hat diesen Vortrag am 22. September 2017 in Halle an der Saale gehalten, auf der Jahresversammlung der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina.
Deutschlandfunk Nova, Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.